Schlag doch mit mir auf im Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Matthäus 5, 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr Lieben, wir sind vor zwei Wochen wieder eingestiegen in eine Reise durch die größte Predigt aller Zeiten, durch die Bergpredigt. Wir hatten da im vergangenen Jahr schon mal eine Reihe von Predigten über die Seligpreisungen und die Verse danach und sind jetzt wieder eingestiegen mit genau diesen Versen. Also wenn ihr euch wundert, das hatte ich vor zwei Wochen schon mal gelesen, habe dann nur den ersten Teil davon gepredigt, einfach wegen der Fülle, mit der wir es zu tun haben und weil gerade diese Worte ganz grundlegend sind dafür, dass wir die Bergpredigt verstehen. Ich denke überhaupt, dass wir auch Altes, Neues Testament, wie sie zusammengehören, verstehen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns dafür auch ein bisschen Zeit nehmen. Weil wenn wir das verstanden haben, dann erschließt sich auch vieles andere, was wir dann auch in den nächsten Wochen in der Bergpredigt lesen werden. Und ja, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. In dieser Bergpredigt haben wir gesehen, zeigt uns Jesus, wie sein Leben in uns aussieht. Also wir haben das immer wieder auch im letzten Jahr schon gesehen. Es geht nicht einfach um eine Liste, die wir irgendwie abhaken, eine Liste von Forderungen, die wir jetzt auch noch erfüllen müssen, sondern es geht um das Leben, was Jesus in uns hervorbringen möchte. Durch seinen Heiligen Geist, durch sein Leben in uns. Und wie das dann aussieht, das beschreibt er in der Bergpredigt. Wenn da sein Reich, wir beten, dein Reich komme. Was passiert, wenn sein Reich kommt? Dann gestaltet sich unser Leben immer mehr so, wie Jesus es in der Bergpredigt beschreibt. Und wir sind also mit diesen Versen eingestiegen jetzt, die so der Dreh- und Angelpunkt für die ganze Bergpredigt sind. Ich habe gesagt, alles was vorher war, war eigentlich Einleitung, alles was danach kommt, ist Entfaltung von dem, was Jesus hier sagt. Und wir hatten letztes Mal vor zwei Wochen gesehen, in den ersten beiden Versen, einmal für Jesus ist das ganze Alte Testament, das meint er, wenn er hier von dem Gesetz und den Propheten spricht, für Jesus ist das ganze Alte Testament das unveränderliche, inspirierte Wort Gottes. Und damit haben wir gesehen, verbietet sich das für uns, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, verbietet sich das für uns, dass wir irgendeine Haltung an den Tag legen, die das Alte Testament abwertet, die es vielleicht irgendwo ablehnt. Gab es immer wieder Christen, die das ganz offiziell dann irgendwelche Bücher rausgestrichen haben. Oder auch eine Haltung, die das Alte Testament schlicht ignoriert. Man muss das ja nicht als offizielles theologisches Statement machen, aber einfach sagen, das lasse ich links liegen, das komme ich irgendwie nicht klar und dabei lasse ich es auch. Ja, es ist ja erstmal in Ordnung, wenn du mit irgendwas nicht klarkommst, aber die Frage ist, machst du dich dann auf den Weg, suchst du dir Hilfe oder sagst du einfach, lese ich nicht. Wenn ich mich gegen das Alte Testament stelle, stelle ich mich auch gegen die Autorität von Jesus, weil er eben sich ganz bewusst hier auf das Alte Testament stellt. Für Jesus ist das ganze Alte Testament Wort Gottes und Jesus sagt, er ist gekommen, das Alte Testament zu erfüllen. Und wir haben darüber nachgedacht, was heißt dieses Erfüllen? Es heißt einmal, das ist alles jetzt Wiederholung, wer das nicht so schnell haben will, kann sich die Predigt von vor zwei Wochen nochmal anhören. Das ganze Alte Testament zielt auf Christus hin. Es ist alles eigentlich eine Vorbereitung von dem, was in Christus geschieht. Von den ersten Schlachtungen direkt nach dem Sündenfall, über das ganze Opfersystem, was eigentlich nur Sinn ergibt, wenn da irgendwann ein vollkommenes Opfer kommt. Und bis hin zu den über 300 alttestamentlichen Prophezeiungen, die in Jesus Wirklichkeit geworden sind. Teilweise auf eine minutiöse Art und Weise, dass es, ja, wenn Theologen sagen könnten, halbwegs plausibel, dass das nachträglich geschrieben wurde, würden sie es tun, weil es einfach so eindeutig abgebildet ist im Leben von Jesus. Dann, Jesus hat das Alte Testament erfüllt, indem er den Willen Gottes, wie er im Alten Testament geoffenbart ist, vollkommen getan hat. Da ist nichts übrig geblieben, er ist nichts schuldig geblieben, er war vollkommen gehorsam. Und er hat seine Feinde damit provoziert, dass er sie gefragt hat, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wer kann mir eine Sache vorwerfen, wo ich nicht im Willen Gottes des Vaters gehandelt habe? Und sie haben geschwiegen. Und schließlich, Jesus hat die Forderung des Gesetzes erfüllt, als er, als der einzige Sündlose zur Sünde wurde für uns, wie Paulus sagt, zum Fluch wurde für uns, den Fluch des Gesetzes, der Fluch, der auf jedem liegt, der das Gesetz bricht, und das ist jeder Mensch, diesen Fluch hat Jesus auf sich genommen am Kreuz. Deshalb können wir heute frei sein von diesem Fluch. Deshalb können wir heute versöhnt mit Gott leben. Und darin hat er das Gesetz erfüllt, die Forderung des Gesetzes erfüllt. Und in der Weise hat er auch das Gesetz erledigt. Also diese Funktion, Menschen zu Gott zu bringen, hat ihr Ende gefunden in Christus. Deshalb kann Paulus sagen, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Wir werden nicht gerecht dadurch, dass wir Forderungen einhalten zu versuchen, sondern dass wir auf Christus vertrauen. Christus betont hier die Autorität des Alten Testaments und er bekennt, dass er die Erfüllung des Alten Testaments ist. Und jetzt geht's weiter. Jetzt könnte man alle möglichen Schlussfolgerungen aus diesen zwei Aussagen ziehen. Und damit wir nicht auf den falschen Dampfer geraten, macht Jesus es ganz klar. Ich lese es nochmal. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. In den Versen 17 und 18, beim letzten Mal, hat Jesus uns etwas gelehrt über das Gesetz und über sich selbst, über seine Rolle. Und jetzt geht es weiter mit uns. Was sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Und wir bekommen hier eine sehr konzentrierte Antwort von Jesus und die ausführliche Antwort dann in den drei Kapiteln der Bergpredigt. Also, was sollen wir tun? Wir haben letztes Mal gesehen, Jesus geht gegen ein Vorurteil an, was die Leute gegen ihn gehabt haben, nämlich er wolle das Gesetz auflösen. Da gab es Handlungsweisen und Aussagen, die sie nicht so richtig auf den Schirm gekriegt haben. Jesus heilt ganz bewusst am Sabbat. Er hat Gemeinschaft mit Sündern. Er missachtet die Satzung der Pharisäer. Und er hat deutlich gemacht, nein, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Und jetzt warnt er uns davor, das Gesetz, Gottes Gebote aufzulösen. Er sagt, das ist nicht mein Weg und es soll auch nicht euer Weg sein. Dann kann man sich fragen, Jesus spricht hier zu Leuten, die ja nach seinem Willen fragen, die ihm nachfolgen wollen. Warum sollten die auf die Idee kommen, warum sollten wir auf die Idee kommen, das ja aufzulösen, die Gebote Gottes? Und ich musste an zwei Wege denken, die ich einfach sozusagen live erlebe, wie Gebote Gottes versucht werden aufzulösen. Vielleicht bist du versucht, Jesus selektiv zu lesen. Ja, also in Auswahl. Und manchmal bauen wir uns ein Bild von Jesus. Wir sagen, Jesus finde ich super, der sieht das alles nicht so eng. Da ist also die, das Alte Testament mit diesen strengen Gesetzen und diesen ganzen Forderungen, und Jesus wischt das alles weg und stellt da an dessen Stelle eine sehr menschenfreundliche, ja, sagen wir, Flexibilität in ethischen Fragen. Das ist so ein Bild von Jesus, was manchmal rumgeistert. Und das ist irgendwie schwer auszurotten. Und da wird eben immer nur, werden immer nur halbe Verse wahrgenommen von Jesus. Also, Jesus ist mit den Sündern. Ja, das tut er, um sie in seine Nachfolge zu rufen. Er sagt zu der Ehebrecherin, er sagt zu denen, die die Ehebrecherin steinigen wollen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber dann sagt er weiter zu der Frau, geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Wir lesen, dass Jesus sagt, richtet nicht. Und das ist ganz tief in ganz viele Leute übergegangen, das darf man nicht. Aber es geht dann weiter, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also da ist ein Richter im Spiel, der also auch Forderungen hat an uns. Oder wir lesen, alle Gebote sind in dem einen erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann nehmen wir unsere Definition von Liebe und packen die da rein. Sagen, ja, ich muss einfach nur irgendwie auf irgendeine Weise lieben oder was ich dafür halte, dann hat Gott nichts mehr zu fordern von mir. Und da begebe ich mich auf so einen selbstgebauten Weg eigentlich. Ich habe gerade wieder, und das schmerzt mich und das erschüttert mich, von einem Leiter gehört im Reich Gottes, der Frau und drei kleine Kinder hat und jetzt wieder bei seiner Ex-Freundin ist und das auch noch, das Schlimmste dabei irgendwo, das Ganze noch irgendwie fromm begründet. Und Jesus hat doch nichts dagegen, und das ist der totale Selbstbetrug, ihr Lieben. Mein Jesus sieht das nicht so eng wie du oder so, ne? Nein, da machen wir uns was vor. Und es gibt eine andere Möglichkeit, wie wir die Gebote auflösen können, wenn wir besonders geistlich sind, wenn wir geistlicher werden als Jesus. Also wir lesen, Jesus hat das Gesetz erfüllt, habe ich ja gerade nochmal erklärt, und sagen dann, aha, dann hat das also keine Kraft mehr, keine bindende Kraft mehr. Dann hat uns das nichts mehr zu sagen. Das ist alles toter Buchstabe, alter Bund, Gesetz. Du willst doch nicht so gesetzlich sein. Wir leben doch in der Freiheit, im Geist. Und wenn der Geist mich so führt, dann munter drauf los. Und da wird so ein ganz falscher Gegensatz aufgebaut, der dann wieder in eine Beliebigkeit führt. Und das ist nicht was, was ich erfinde oder konstruiere. Ihr habt es vielleicht selber erlebt, und es passiert an vielen Stellen auf eine ganz massive Weise. Ich muss an eine Bewegung denken, die in Deutschland von sich reden gemacht hat, die irgendwo im Süden als erwecklicher Aufbruch angefangen hat. Und viele haben sich da inspirieren lassen, und da wurden wichtige Wahrheiten neu entdeckt, dass Christus in uns lebt, dass wir frei sind in Christus. Und dann hat das so eine Eigendynamik und so ein Dreieck gekriegt, dass dann so ein, zwei Wahrheiten gepflegt wurden auf Kosten der ganzen Schrift, die nicht mehr wahrgenommen wurde. Es wurden immer nur die gleichen 5 Bibelverse wiederholt. Und dann hat man sich dicht gemacht gegen Kritik. Und irgendwann hat man dann von Predigten gehört, konnte die im Internet nachhören und nachlesen, dass auch der Ehebund zum alten Bund gehört, der doch in Christus abgetan ist. Und ich erfinde jetzt keine Geschichten. Und dass das dem Neuen im Weg stehen kann. Und vielleicht hat Jesus ja einen anderen Weg, und wir müssen die Liebe fließen lassen. Und wir sehen da heute eine Trümmerlandschaft von Leitern, vom nationalen Leiter bis in zu vielen Pastoren in dieser Bewegung, die alle in Ehebruch leben und das Ganze fröhlich in ihren Gemeinden machen und ihre Gemeinden dazu ermutigen. Und inzwischen bröckelt das, weil jetzt viele, die da sich da haben verblenden lassen, aufwachen und wieder da rausgehen. Aber viele sind geistlich damit zerstört, weil sie sich an diese Leiter gehängt haben. Viele Gemeinden sind schon früher zerstört worden, und jetzt sehen wir reihenweise zerstörte Ehen. Leute geistlicher sein wollen als Jesus. Und ich erzähle das nicht als irgendwie Sensationsgeschichte oder so. Aber wenn ich mich über Gottes Wort stelle, wenn ich sage, ich habe jetzt den Schlüssel entdeckt, wonach ich jetzt sage, was gilt und was nicht gilt. Das hat vor mir noch kein anderer rausgefunden, aber ich habe jetzt die neue Offenbarung. Da geraten wir ganz buchstäblich in Teufelsküche. Und das ist kein guter Ort. Also, Jesus warnt uns davor, die Gebote Gottes aufzulösen. Und er sagt, wer das tut und so lehrt, und da ist viel Lehre ins Land gegangen, der soll da der Kleinste heißen im Himmelreich. Da ist noch ein kleiner Trost drin, denn Jesus sagt hier nicht, der fliegt raus. Jesus sagt nicht, den schneide ich ab an dieser Stelle. Weil wir verdienen uns die Gemeinschaft mit ihm nicht durch Wohlverhalten. Und wenn wir sein sind, wenn er sein großes Ja auf unser Leben gelegt hat, dann, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir im Ungehorsam sind, dann steht er zu seinen Zusagen. Aber die Bibel macht deutlich, es wird gewichtet am Ende. Es geht nicht nur darum, ob du drin oder draußen bist. Die Bibel spricht davon, dass wir Lohn empfangen werden, wenn wir treu sind. Wenn wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und dass wir auch dass wir uns schämen werden, wenn wir eben dann vieles vermasselt haben. Und das alles hat Gott uns anvertraut und wir haben nichts damit gemacht. Dann sind wir immer noch in seiner Herrlichkeit. Aber wir hätten so viel mehr Frucht bringen können. Und ich möchte mal hören, dass Jesus zu mir sagt, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Aber das sagt er eben zu denen, die treu sind mit dem, was er ihnen anvertraut. Also ich möchte dabei sein und in diesem Fall sagt Jesus, nur der wird der Kleinste sein. Aber es gibt einen abschüssigen Hang, der ziemlich glitschig ist. Wenn du anfängst, Gottes Wort nicht mehr zu gehorchen, wenn du sagst, Gottes Wort hat mir nichts zu sagen, hier und da und dort, dann gerätst du auf ganz glitschigen Grund. Und dann garantiere ich dir nicht, dass du dann auf jeden Fall dabei sein wirst im Himmel. Dann sage ich, du kannst an einen Punkt kommen, wo du dich so dicht machst, wo du sagst, auch die Gnade von Jesus hat mir nichts mehr anzubieten. Brauche ich nicht mehr. Was ist denn das für ein altmodisches Verständnis, dass da einer einen braucht, der für ihn stirbt und so weiter. Es gibt Leute, die haben ganz toll angefangen als brennende Christen und sind irgendwo in der Wüste der Beliebigkeit geendet. Und da will ich keine Wetten abschließen über ihr ewiges Schicksal. Denn auch Jesus, auch gerade in Matthäus 25, wo er da dem treuen Knecht sagt, recht so, da sagt er zu den anderen, ja, sie werden hinausgeworfen in die Finsternis und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Also es ist eine ernste Sache, um die es hier geht, nicht irgendeine Geschmacksfrage. Und Gottes Gnade ist groß und Gottes Gnade läuft immer noch eine Meile mehr mit. Und ich vertraue auch für diesen Leiter, von dem ich gesprochen habe, dass Gott ihn wieder einfängt. Und da wird viel Zerbruch geschehen und manches wird sich vielleicht nicht kitten lassen in seinem Leben, aber ich hoffe und bete, dass Gott ihn wieder einfängt. Und ich habe das immer wieder auch gesehen, wie Gott immer wieder neu anfängt mit Menschen, wo viel Zerbruch war. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, dass das ja schon irgendwann, komme ich halt wieder, tu wieder Buße und so. Wer weiß das schon. Also, was sollen wir tun? Man muss immer ein bisschen ausführlicher über das reden, was wir nicht tun sollen, weil da gibt es mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, es gibt eine Wahrheit, aber viele Lügen. Also, was sollen wir tun? Wir sollen es tun und lehren. Es, Gottes Wort. Jesus spricht hier vom Gesetz und den Propheten, also dem Alten Testament. Ich denke, für uns geht es um die ganze Schrift. Und wenn wir aber das Alte Testament lesen, dann ist für uns wichtig, wir können es nicht an Jesus vorbeilesen. Wir können es nicht mehr ohne Jesus lesen. Ich kann jetzt nicht so nachlesen, was soll ich denn tun, als wenn es Jesus nicht gegeben hätte. Und den Söhnen Aarons sollst du Untergewänder, Gürtel und hohe Mützen machen, die herrlich und schön seien, und sollst sie deinem Bruder Aaron samt seinen Söhnen anlegen und sollst sie salben und ihre Hände füllen. Das ist keine direkte Anweisung für uns, ganz offensichtlich, sondern wir lesen das Alte Testament von Jesus her. Wir hatten gesehen, das ganze Alte Testament zielt auf Jesus. Und durch Christus, durch ihn wird es erfüllt. Und deshalb gehe ich zum Alten Testament immer mit ihm und durch ihn. Und dann kann es sein, dass einzelne Anweisungen nicht mehr für mich konkret gelten oder nicht mehr auf die gleiche Weise. dass sie sich durch Jesus verändert haben. Eben nicht in der Beliebigkeit, weil mir das nicht passt. Das sagen uns dann manchmal Nicht-Christen, ja, warum haltet ihr die Gebote und das andere dann, was daneben steht, nicht? Es ist keine Beliebigkeit. Jesus schmeißt nicht einfach raus, was ihm gerade nicht passt, sondern in ihm findet das Gesetz seine Erfüllung. In ihm erreicht es sein Ziel. Und dann verstehen wir, was es wirklich bedeutet. Christus ist, Luther hat gesagt, die Mitte der Schrift. Er ist die Mitte des Gesetzes. Und wenn ich es lese, wenn ich ihm gehorche, dann tue ich es immer in Beziehung zu Jesus. Ich will es konkret machen und folge da einer Dreiteilung des alttestamentlichen Gesetzes. Die steht so nicht in der Bibel. Die haben Theologen so formuliert, aber ich denke, sie macht Sinn. Und da kann man die Gebote im Alten Testament aufteilen in Zeremonialgesetz, in Zivilgesetz, und dann drittens ins Moralgesetz. Wer Bibelschule mal mitgemacht hat, da klingelt vielleicht irgendwo was. Das wäre schön. Also Zeremonialgesetz, das meint die ganzen Opfer, die ganzen Riten, den Gottesdienst des Alten Bundes. Und da können wir ganz klar sagen, und der Hebräerbrief erklärt das dann sehr ausführlich, diese Opfer sind in Christus erfüllt. Sie haben eine vorbereitende Funktion gehabt auf Christus hin, dass immer wieder Opfer gebracht wurden, damit wir dann verstehen, was das heißt, wenn da einer kommt, von dem es heißt, das Lamm Gottes. Aber er hat dieses einmalige Opfer gebracht und jetzt hat das Opfern aufgehört in dieser Form. Wenn ich jetzt diese Gebote im Alten Testament weiter befolgen wollte, wie ich ein Schuldopfer darbringe, das wäre Gotteslästerung, weil ich damit das einmalige große Opfer Jesu missachte. Und ich erfülle Gottes Wort an dieser Stelle so, dass ich, wenn ich von den Schuldopfern lese, dass ich zu Jesus gehe, ihm danke, dass er das einmalige Opfer ist, meine Schuld zu ihm bringe und Vergebung von ihm empfange, weil er das große Opfer ist. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann kann uns das auch erinnern an diese Opfer im Alten Bund, die durch Christus abgetan sind. Dann gibt's das Zivilgesetz, das sind die Gebote für Israel damals als Staat, als in seiner damaligen Form, wie Gott es da gesetzt hat. Ist auch nicht direkt für den heutigen Staat Israel, der eine Republik ist, gedacht. Diese Gebote können heute keine direkte Umsetzung finden, weil sie eben für eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort gegeben sind. Also da sollen wir irgendwelche Freistädte einrichten für Totschläger oder so. Das ist eine Bestimmung für die Gesellschaft damals. Aber ich kann es lesen und kann daraus schließen, was Gottes Wille ist. Zum Beispiel bei diesen Totschlägern, da geht es um eine Rechtssicherheit. Oder da gibt es Gesetze, die Witwen und Waisen schützen. Die werden wir nicht genau so umsetzen wahrscheinlich, weil wir andere Rahmenbedingungen haben. Aber wir lesen, dass Gott will, dass Witwen und Waisen, und man kann ergänzen allgemein sozial Schwache, die nicht für sich selbst sorgen können, dass sie versorgt werden sollen, dass sie nicht einfach hinten runterfallen sollen. Es gibt das Sabbatjahr, wo das Land brach liegt. Das kann also in Richtung Nachhaltigkeit uns einige sagen bis heute. Auch wenn wir es vielleicht nicht exakt so umsetzen. Oder es gibt Gesetze gegen Götzendienst und was dann mit Götzendienern zu tun ist, die wir heute so nicht umsetzen sollen. Aber wir lernen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und dass er Götzendienst hasst. Und das gilt heute ganz genauso. Also die Gesetze sind nicht einfach, wir reißen sie nicht einfach aus der Bibel raus, nur weil sie nicht die direkte wörtliche Anwendung bei uns finden. Und drittens gibt es dieses sogenannte Moralgesetz, also zum Beispiel nicht falsch Zeugnis reden, nicht morden, Sexualität außerhalb der Ehe ausgelebt, ist bei Gott nicht in Ordnung. Viele andere Dinge, die sind für uns heute genauso gültig wie damals. Auch da ist es aber wichtig, dass wir schauen, wo und wie hat Jesus das aufgegriffen. Weil er manchmal dann klarer herausstellt, was der Sinn dieser Gebote ist. Oder sie präzisiert oder sie verschärft. Oder auch manchmal die Richtung etwas ändert. Oder auch bei den Aposteln, können wir in den Briefen lesen. Die haben, das ist Wort Gottes, das ist genauso Autorität, wie wenn es von Jesus kommt. Also auch da lesen wir es nicht an Jesus vorbei, sondern immer von Jesus her. Und die Bergpredigt ist voll davon, dass alttestamentliches Gesetz aufgegriffen wird und dann ja klar gemacht wird, was sagt Jesus uns jetzt in dieser Situation. Also, wir sollen diese Gebote Gottes, wir sollen sie wahrnehmen, wir sollen sie erstmal lesen, wir sollen sie tun, wir sollen auch sie anderen weitergeben. auch andere anleiten, im Willen Gottes zu leben. Das ganze Wort Gottes offenbart uns Gottes Willen. Nicht jede Geschichte, die erzählt wird, natürlich. Oft werden Dinge erzählt, die Gott ganz fürchterlich findet. Aber wir können aus vielen Geschichten ableiten, was Gott möchte. Und dann können wir auch an den Erzählungen im Alten Testament oder im Neuen Testament natürlich unser Leben ausrichten. Also, dieses Wort halten. Und dann ist die Frage, wie sollen wir leben, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sagt Jesus, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist so zum Schluss ein kleiner Schocker, zumindest für die Hörer damals. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Vers geht. Vielleicht haben die Leute erwartet, vielleicht erwarten heute manche, Jesus macht die Riemen ein bisschen lockerer. Jesus senkt die Anforderungen ab. Aber anscheinend sattelt er noch obendrauf. Sagt, das reicht noch nicht, was ihr schon bisher abgekriegt habt. Es gibt noch mehr Forderungen. Er sagt, stellt euch die fremdsten Leute vor, die hier rumlaufen. Das waren damals eben die Schriftgelehrten, das waren hauptamtliche Theologen und die Pharisäer, das waren Laien, sogenannte Laien, die also einem Beruf nachgegangen sind und dann die Bibel studiert haben, ausgelegt haben. Stellt euch die fremdsten Leute vor und die müsst ihr übertreffen in eurer Gerechtigkeit, wenn ihr überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben wollt. Hier ist es schärfer, hier sagt ihr, sonst werdet ihr nicht. So, und wie antworten wir auf so ein Wort? Wir können jetzt die Herausforderung annehmen, losrasen und uns ganz mächtig anstrengen und zwischendurch immer wieder vergleichen. Und dann bekommen wir vielleicht einen Preis für Selbstbespiegelung, aber wir werden nicht weit kommen damit und wahrscheinlich irgendwo im Burnout landen. Oder wir haben hier irgendwie ein paar Mal gut zugehört und sagen, ha, bessere Gerechtigkeit, Christus ist doch unsere Gerechtigkeit, ist doch alles erledigt, ich habe doch Christus. Da bin ich ja schon gerecht und lass mich wieder aufs Sofa plumpsen. Ich würde sagen, da bist du schon dichter an der Wahrheit dran. Aber Jesus hat uns gerade aufgefordert, zu tun und zu lehren. Nicht nur zu sitzen und zu denken. Uns irgendwelche schönen, frommen Gedanken zu machen. Sondern es geht hier ganz konkret darum, was wir tun in unserem Leben. Und da müssen wir gucken, wie sieht diese Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer denn aus? Was hat Jesus den Pharisäern für einen Vorwurf gemacht? Hat er gesagt, ihr seid zu streng? Ihr nehmt das zu genau? Ihr seid zu pingelig mit den Geboten Gottes? Das ist manchmal so ein Bild, was heute, glaube ich, so im Raum steht. Ne? Wenn wir genau hinschauen, wirft Jesus ihnen gerade vor, ihr nehmt es nicht genau genug. Er sagt, ihr brecht das Gesetz. Ihr tut zwar so, er sagt mal, ihr versperrt anderen die Tür, dass sie nicht hineinkommen können zu Gott und ihr selbst geht auch nicht hinein. Also er sagt nicht, ihr seid zu gut für diese Welt, sondern er sagt, ihr seid nicht gut genug für die zukünftige Welt. Wie? Woran macht er das fest? Was sind seine Kritiken? Ich will ganz kurz ein paar Punkte nennen. Bei den Pharisäern kritisiert Jesus immer wieder, dass sie die äußere Form über den Inhalt stellen. Also gibt es einen äußeren Gehorsam, die Form ist gewahrt, es ist alles nach dem Buchstaben getan, aber die Herzenshaltung ist nicht dabei. Da werfen die Pharisäer Jesus vor, dass seine Jünger nicht die Hände waschen vor dem Essen. Und da geht es jetzt nicht um gute Kinderstube oder so, das ist ja grundsätzlich gerade im Orient wahrscheinlich noch mehr empfehlenswert, das zu tun mit dem Händewaschen. Aber hier geht es nicht um Gesundheit, sondern hier geht es um eine religiöse Reinheit. Weil die Pharisäer sich selber Reinheitsgesetze gemacht haben, die so gar nicht im Alten Testament stehen, aber die für sie den gleichen Stellenwert hatten. Und dazu gehörte, wenn man vom Markt kommt, wer weiß, mit was für Sündern man da zu tun hatte, da muss man sich die Hände waschen, weil man dadurch die vielleicht unrein geworden ist. Und so. Und da haben sie Gesetze draus gemacht. Und Jesus rechtfertigt überhaupt nicht, sondern er kontert und er sagt, nein, nicht das, was von außen in den Menschen reinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, was aus seinem Mund kommt, was aus seinem Herzen kommt, das macht ihn unrein. Und das zählt er dann auf, Mord, Ehebruch, Neid und so weiter. Das kommt nicht von außen an mich ran, sondern es kommt aus meinem Herzen raus. Und darüber macht euch Sorgen, sagt er da mit den Pharisäern. Da habt ihr vielleicht ein Problem. Ihr habt zwar die Hände gewaschen und eure Schüsseln schön sauber, aber in euren Herzen sieht es ganz anders aus. Oder er spricht von den Pharisäern, die ganz pingelig den Zehnten geben und auch noch von der Petersilie, die sie auf dem Fensterbrett haben, wenn sie da was abschneiden, dann immer genau ein Zehntel abwiegen und das, ich weiß nicht, irgendwie einen Tempel tragen. Ich stelle mir da ziemlich genervte Priester vor, die dann da so ein Häufchen Petersilie abkriegen. Aber Jesus macht sich nicht drüber lustig, so wie ich jetzt gerade. Und wie wir es gerne machen, wenn jemand sehr genau das Gesetz halten will. Er kritisiert das gar nicht. Er sagt nur, ihr macht das im Kleinsten, aber das Wichtigste am Gesetz lasst ihr beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und dann sagt er, dieses soll man tun und jenes nicht lassen. Also er kritisiert durchaus nicht diese Zehntenpraxis, aber sie halten sich an irgendwelchen äußeren Sachen fest, die machen sie genau richtig, aber das Wichtigste haben sie vergessen. Und das ist eine Frage an uns. So ein formales Befolgen, ja, ich habe alles richtig gemacht, die Checkliste, da habe ich überall ein Häkchen, aber mit meinem Herzen bin ich nicht dabei. Frage, kann uns das betreffen? Kann das eine Situation sein? Ein weiteres, die Pharisäer waren extrem überzeugt von ihrer eigenen Gerechtigkeit und noch mehr überzeugt von der Sündhaftigkeit aller anderen. Das braucht man dann ja auch für den Kontrast. Und da gibt es diese wunderbare, schreckliche Geschichte vom Pharisäer im Tempel, der sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Und das ist, übrigens, das ist ziemlich subtil. Ja, wir können das auch so weit drehen, dass wir beten, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Und uns was drauf einbilden, dass wir so viel offener sind und nicht so pharisäisch. Und richten wieder genauso andere. Das ist das Gegenteil von der Haltung, die wir haben sollen bei Jesus. Und ein Ausleger der Bergpredigt, Martin Lloyd-Jones, sagt, die eigentliche Verurteilung des Pharisäers ist, dass in seinem Leben der Geist, wie er in den Seligpreisungen beschrieben ist, völlig fehlt. Da ist eine lange Liste, was er alles richtig gemacht hat, aber dieser Geist, den die Seligpreisung beschreiben, der fehlt. Also Stichwort geistlicher Armut, Stichwort sanftmütig, barmherzig, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Der Pharisäer, den hungert es nicht, der ist schon satt. Sagt, ich habe mich so überfressen an meiner eigenen Gerechtigkeit, ich bin so fromm und so toll. Und er dreht sich dann nicht um Gott, sondern er dreht sich um sich selbst, um seine eigenen frommen Errungenschaften. Heute habe ich es geschafft, 2 Stunden zu beten. Heute habe ich alles richtig gemacht und so weiter. Heute habe ich 5 Leuten das Evangelium gesagt. Das ist super, wenn du 5 Leuten das Evangelium sagst. Aber wenn du die Checkliste im Kopf hast, dann überprüf dein Herz an der Stelle. Die Pharisäer, das habe ich eben schon angedeutet, haben sich peinlich genau an Regeln gehalten, die sie selber aufgestellt haben. Und haben sich gleichzeitig dann selber Sondergenehmigungen gegeben, um das Gesetz Gottes zu brechen. Also sie haben Tempelgesetze genommen, die für die Leviten im Tempel gedacht waren und haben die auf den Alltag übertragen. Hände waschen und so weiter. Das waren eigentlich Gesetze, die waren für den Tempelgottesdienst gedacht, aber nicht fürs Dorf daheim. Und haben sie gesagt, aber der Tempel ist ja heilig und unser ganzes Leben soll ja heilig sein. Also sind wir noch heiliger, wenn wir diese Gesetze überall anwenden. Und dann tun wir noch mehr, als das Gesetz fordert. Und das wurde sogar offiziell so bezeichnet, wir bauen einen Zaun ums Gesetz. Wir bauen also sozusagen so Attrappen drumherum auf. Und wenn wir die überfahren, dann haben wir noch nicht das eigentliche Gesetz gebrochen, sondern nur unsere selbst aufgestellten, ja, wie so Hütchen oder so. Bin ich noch nicht gegen die Mauer gefahren. Aber diese Scheingesetze, die haben den gleichen Stellenwert gekriegt, wie das, was Gott eigentlich gesagt hat. Also viel hilft viel, war so ein bisschen die Theorie dahinter. Und dann waren sie sehr findig, gleichzeitig lästige Gebote zu umgehen. Jesus gibt ja ein Beispiel. Gottes Wort sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und da ging es, hat eine sehr konkrete Seite, nicht nur, dass man nett ist oder so, sondern gerade damals, wo es keine Rentenversicherung gab, ging es darum, die Eltern materiell zu versorgen, wenn sie alt werden. Und dann haben schlaue Leute gesagt, Korban, Das heißt so viel wie Opfergabe. Das, was ich da habe, dieses Haus oder dieser Acker oder so, mit dem ich dich jetzt eigentlich versorgen müsste, lieber Papa, das will ich aber dem Tempel weihen. Und wenn man das gemacht hat, wenn man etwas dem Tempel geweiht hat, dann durfte man da noch so lange drauf wohnen, wie man selber gelebt hat. Und das also schön selber noch nutzen. Aber man durfte es nicht mehr weitergeben an jemand anders, weil es ja dem Tempel gehörte. Und damit war es dann auch, also war es sozusagen sicher für meinen Gebrauch. Und ich musste meine Eltern nicht versorgen. Und da klagt Jesus die Pharisäer an. Ihr habt eure Gemeindetraditionen und die verfolgt ihr schärfer als Gottes Wort. Da achtet ihr mehr darauf, dass einer genauso ist, wie ihr das gewohnt seid, als dass ihr wirklich schaut, was sagt denn Gott in seinem Wort. Das Problem dabei, und ich glaube, da sind wir auch berührt. Das eigentliche Problem liegt auf einer noch tieferen Ebene. Ich baue mir ein System nach meinem Gusto, wo ich für mich entscheide, was finde ich denn noch akzeptabel, wo muss man mal 5 gerade sein lassen und das nicht so eng sehen und nicht so gesetzlich sein und wo bin ich sehr pingelig. Ja, und meistens bin ich bei den Sachen sehr pingelig, die mir selber leicht fallen. Also wenn ich ein sehr pünktlicher Mensch bin, dann ist das also für mich schon eine Todsünde, wenn jemand unpünktlich ist. Wenn ich ein sehr unpünktlicher Mensch bin, dann bin ich sehr ungeduldig mit Menschen, die sehr ungeduldig sind. Ja, könnt ihr mir folgen. Also das, was mir leicht fällt, da bin ich sehr genau. Und das, was mir selber nicht so leicht fällt oder nicht so wichtig ist, da sage ich dann, ach, das ist Gott doch bestimmt auch nicht so wichtig. Und dann baue ich mein System und da sehe ich dann auch ganz gut drin aus in dem System. Ist ja klar. Das ist so, wie wenn du einen Pfeil auf eine Wand schießt und dann eine Zielscheibe drumherum malst. Ist ja immer ins Schwarze getroffen. Und der Gedanke ist dabei, ich bin Gott irgendein Gehorsam schuldig. Und der besteht darin, dass ich meine Listen abarbeite. Und eben, hier ist es dann noch schlimmer, wenn es dann noch meine eigenen selbstgemachten Listen sind. Und irgendwann bin ich fertig. Irgendwann mache ich mein Häkchen drunter, so wie wenn ich die Hausaufgaben für den Tag erledigt habe. Und dann habe ich frei. Und dann hat Gott mir nichts mehr zu sagen. Das war eigentlich die Mentalität. Und ich frage mich, ob das nicht eine Mentalität ist, die es heute auch noch hier und da gibt. Dass ich sehr an irgendwelche Fragestellungen rangehe. Was muss ich denn tun? Wie viel muss ich denn tun? Wie weit darf ich mit meiner Freundin denn gehen? Wie weit muss ich denn hier was abgeben in der Gemeinde? Und also ich lote immer die Grenzen aus, um zu gucken, eigentlich ist die Frage dann, was ist das Minimum, mit dem ich hier legal durchkomme? Und das ist nicht die Herzenshaltung, die Jesus verlangt. Sondern Jesus ruft uns in die Nachfolge. Das heißt, Jesus ruft uns auf einen Weg, auf dem er schon geht, dass wir hinterhergehen. Und nicht sagen, okay, ich laufe 5 Kilometer mit und dann setze ich mich auf einen Stein. Das funktioniert. Jesus geht weiter. Ja, und du kannst dann entweder weiter nachfolgen oder du bist eben mit jedem Schritt, den er weitergeht, weiter getrennt von ihm. Ich möchte nochmal, zum Schluss habe ich 2 Zitate für euch, weil die das besser sagen, als ich es kann. Nochmal Martin Lloyd-Jones. Das Prinzip zählt und nicht nur die Tat alleine. Es zählt das, was du denkst und begehrst. Das sehen wir dann in den nächsten Wochen sehr ausführlich. Der Zustand des Herzens ist wichtig. Man wird nicht Christ, indem man einfach einige Dinge lässt und andere tut. Ein Christ ist vielmehr jemand, der ein besonderes Verhältnis zu Gott hat. Und dessen größtes Verlangen es ist, Gott immer besser kennenzulernen und ihn immer aufrichtiger zu lieben. Das ist keine Teilzeitbeschäftigung, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Das wird nicht dadurch erreicht, dass man am Sonntag für 1 Stunde oder 2 oder 3 in den Gottesdienst geht. Es verlangt alle unsere Zeit und Aufmerksamkeit, die uns zur Verfügung steht. Also Jesus hat uns nicht berufen, einen Einkaufszettel mit Geboten abzuhaken und dann sind wir fertig, sondern er hat uns berufen zu einem Leben in seinem Willen, ein Leben in der Nachfolge. Und das ist dann, da zeigt sich diese bessere Gerechtigkeit, wenn wir wirklich unser ganzes Leben ihm geben. Also wie ist diese Gerechtigkeit besser? Wir sind ja fehlbar, wir fallen auf die Nase, wir werden sündigen. Nach Lloyd-Jones möchte ich einen weiteren Heiligen zitieren, nämlich Dietrich Bonhoeffer aus seiner Nachfolge, die im Wesentlichen eine große Auslegung der Bergpredigt ist und eine großartige Auslegung der Bergpredigt. Bonhoeffer schreibt, der Vorzug der Gerechtigkeit des Jüngers besteht darin, dass zwischen ihm und dem Gesetz derjenige steht, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat und in dessen Gemeinschaft er war, Christus. Der Jünger sah sich nicht einem unerfüllten, sondern einem bereits erfüllten Gesetz gegenüber. Die Gerechtigkeit der Jünger ist Gerechtigkeit unter dem Kreuz. Es ist die Gerechtigkeit der Armen, Angefochtenen, Hungrigen, Sanftmütigen, Friedfertigen, Verfolgten. Darin ist der Jünger, die Gerechtigkeit der Jünger besser als die der Pharisäer, dass sie allein auf dem Ruf in die Gemeinschaft dessen beruht, der allein das Gesetz erfüllt. Der, der uns ruft, hat diese Gerechtigkeit schon erfüllt. Darin ist die Jünger Gerechtigkeit wirkliche Gerechtigkeit, dass sie nun selbst den Willen Gottes tun, das Gesetz erfüllen in ihrem Leben. Auch Christi Gerechtigkeit soll nicht nur gelehrt, sondern eben getan werden. Sonst ist sie nicht besser als das Gesetz, das nur gelehrt, aber nicht getan wird. Von diesem Tun der Gerechtigkeit Christi durch die Jünger redet alles Folgende. Es heißt in einem Wort nachfolgen. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat diese Forderung auf sich genommen und jetzt ruft er uns, es ihm gleich zu tun. Und eben auch zu tun. Und das ist Nachfolge. Jesus ruft dich, ihm nachzufolgen. Jesus ruft dich, dich von ihm mit seiner Gerechtigkeit beschenken zu lassen. Und Jesus ruft dich, seinen Willen zu suchen und mit ganzem Herzen zu tun. Amen.